wir versuchen das mal, weil es ja auch ein Abschlusspodium dieser Veranstaltung, dieser Tagung zu 40 Jahre Medico ist. Wir versuchen das mal grundsätzlich anzugehen und hier von hier oben erst einmal ein paar Statements zu bekommen. Das heißt, Sie müssen erst noch mal wieder ein bisschen zuhören. Ich habe gesagt, 10 Minuten pro Person. Mal sehen, ob es klappt. Und danach wollen wir versuchen, in eine Diskussion zu kommen. Dann sicherlich auch mit Ihnen. Da stehen Mikrofone im Saal. In dem Mittelgang 2 Mikrofone sehe ich von hier aus. Das heißt, erstmal von hier oben Eingangsstatements, hoffentlich nicht sehr viel länger als 10 Minuten pro Person. Dann eine kurze Runde hier oben, was ist da angestaut, was gibt es zu erwidern. Es sind sehr unterschiedliche Positionen hier vertreten. Und dann hören wir auch Ihnen gerne zu und antworten. Die neu hier oben sind, bin erstens ich, Florian Schwinn mein Name. Dann rechts neben mir Hans-Jürgen Urban vom Vorstand der IG Metall. Er wird auch gleich einsteigen und direkt neben mir Petra Buhr vom Netzwerk, wie heißt das Netzwerk?
Netzwerk Freies Wissen.
Freies Wissen, okay. Also, da sieht man schon, es sind 2 sehr unterschiedliche Herkünfte. Frau Gebanse ist bekannt, war schon Mitdiskutant. Und Thomas Gebauer sowieso, muss ich jetzt nicht besonders vorstellen. Mache ich dann, wenn die jeweils dran sind. Wir haben das jetzt, komischerweise sitzen wir jetzt in der Reihenfolge, nein, nicht ganz, aber wir fangen dann trotzdem mit Hans-Jürgen Urban an. Ich habe ein bisschen mich eingelesen in das, was es so zu finden gibt von Ihnen und finde ganz viel auf dem Weg, also Wegweiser und Stolpersteine auf dem Weg zur sozialen Union, gemeint ist Europas, also zur europäischen Sozialunion, ein Anliegen von Hans-Jürgen Urban. Und wenn wir jetzt aber heute hier mit einem globalen Blick diskutieren, dann würde mich jetzt interessieren, was kann diese soziale Frage, die sich in Europa eindeutig stellt, da sind wir uns ja, da wir alle hier leben oder fast alle hier leben, relativ sicher, was kann das bedeuten, wenn tatsächlich die Gewerkschaften wieder stärker würden? Man kann das in die letzten Bewegungen hinein interpretieren oder hinein hoffen und tatsächlich mitbauen könnten an einer sozialen europäischen Union in den Grenzen von was auch immer, das Euro erstmal und dann vielleicht wirklich der EU. Was bedeutet das dann für die Welt? Bedeutet es dann, wird es einen geschlossenen Machtblock geben, in dem es nett zugeht und wir anständige Arbeitsbedingungen haben und anständige soziale Bedingungen haben und außen herum ist eben außen herum? Oder hat das Wirkung nach draußen? Was stellen Sie sich vor?
Ja, schönen Dank. Also 10 Minuten habe ich Zeit zur Beantwortung dieser und anderer Fragen. Das heißt, 10 Minuten Statements verbieten Analysen und zwingen dazu, einfach Behauptungen aufzustellen, die man nicht groß begründen muss. Das will ich jetzt auch mal probieren. Das liegt mir nicht so, aber ich mache es jetzt mal. Wenn es interessiert, liefere ich in der Diskussion nach, warum ich der Auffassung bin, dass die europäische Ebene für die Linke auf nationalstaatlicher, auf europäischer, aber auch auf globaler Ebene eine Schlüsselebene ist. Ich glaube, was in Europa geschieht, hat unmittelbaren, massiven Einfluss auf die Politik der Nationalstaaten und es hat vor allen Dingen auch massiven Einfluss darauf, wie sich diese Region Europa auf globaler Ebene verhält. Weil das so ist, muss man, denke ich, als Linker mit großer Sorge auf das schauen, was zurzeit in Europa läuft. Der Artikel, der kurz angesprochen worden ist, wo ich gefragt habe, was sind Stolpersteine, was sind Zukunftsmöglichkeiten einer europäischen Sozialunion, ist schon einige Jahre alt und mittlerweile hat sich die Situation ins Negative verändert. In kurzen Stichworten. Das, was allgemein die Lissabon-Strategie genannt wird und alles, was zu tun hat mit der Einführung des Euros, drängen Europa auf einen Entwicklungspfad, der in dem Schlüsseldokument der Lissabon-Strategie aus dem Jahre 2000 dankenswerterweise sehr offen formuliert worden ist. Da gibt es diese fast schon legendäre Formulierung, die inhaltlich heißt: Europa möchte mit dieser neuen Strategie zum wettbewerbsstärksten, wissensbasierten Region der Welt werden. Das muss man einfach ernst nehmen, weil das ist die Philosophie des gesamten Projektes. Das wird auch umgesetzt, das heißt, das Europa des Euro und das Europa der Lissabon-Strategie ist nach innen ein Raum der Finanzmarktintegration und, etwas salopp gesagt, des Abräumens sozialstaatlicher Regulierungen in den Nationalstaaten. Mit ganz unterschiedlichen Methoden, zum Teil mit direkter politischer Intervention, zum Teil mit einer sehr geschickten Ingangsetzung von Druckmechanismen über Finanzmärkte und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man Europa sozusagen globalisierungsverträglich machen will, wenn von Europa Positives und nicht Negatives in die Welt ausgehen soll, dann muss dieser Entwicklungspfad Europa, dann muss sozusagen die interne Entwicklung Europas grundlegend verändert werden. Das ist das, was wir versuchen, mit dem Begriff eines anderen europäischen Sozialmodells zu beschreiben. Und dieses Sozialmodell, über das müsste man lange reden. Ich will nur zwei, drei Punkte nennen, die mir besonders wichtig sind und die diametral zu dem stehen, was zurzeit in Europa abläuft. Ein ganz wichtiger Punkt, aber das will ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, ist ein grundsätzlich anderes Regime im Bereich der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die Art und Weise, wie der Euro konstruiert ist in der Geldpolitik mit Blick auf die internationalen Finanzmärkte, führt zu dem, was man die Herausbildung des Finanzmarktkapitalismus genannt hat und führt kurz gesagt dazu, dass die Spielregeln der internationalen Finanzmärkte immer stärker Eingang finden in alle Poren der europäischen Gesellschaften und alle dort vorhandenen Akteure unter Druck setzen, im Grunde genommen nur noch schnelle Renditen zu realisieren. Der Druck, der über diese Finanzmärkte kommt, ist enorm und wir erleben als Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene, wie schwierig es ist, unter diesen Bedingungen gewerkschaftliche Kämpfe in Unternehmen zu führen. Zweitens, das Lissabon-Europa ist ein Europa, wie Leo Panetsch und andere das genannt haben, der Akkumulation durch Enteignung. Das heißt, es setzt auf ein Wachstumsmodell der ökonomischen und der sozialen Enteignung. Das äußert sich in Privatisierung ohne Ende, Privatisierung staatlicher Leistungen und Enteignung von sozialen Rechten für abhängig Beschäftigte. Das Gegenkonzept dazu ist eine neue Priorität für öffentliche Güter. Das heißt, ein Anti-Lissabon-Europa muss eine ganz neue Bedeutung öffentlichen Gütern geben, öffentlichen Gütern mit Blick auf Gesundheit, mit Blick auf Kommunikation, mit Blick auf Mobilität. Das ist auch nicht unbedingt gewerkschaftliche traditionelle Strategie, aber ich glaube unverzichtbar. Und der dritte Punkt, damit ist das nicht abschließend, aber damit ist es, glaube ich, das sind wichtige Punkte. Der dritte Punkt, um den es geht, ist schlicht und einfach ein Regime von sozialen Mindeststandards und Grundrechten. Mindeststandards im Sinne von Mindestlöhnen, aber auch von Grundsicherungselementen für diejenigen, die nicht Sicherheit aus der Erwerbsarbeit ziehen können. Und natürlich auch Mindestregelungen mit Blick auf Mindestbesteuerung von Unternehmen. Alles das und noch einiges mehr ist unbedingt unverzichtbar, damit aus diesem Europa von der Binnenentwicklung her überhaupt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, dass dieses Europa auch auf der globalen Ebene nicht als Wettbewerbsakteur auftritt. Weil die Lissabon-Strategie hat nach innen das Abwickeln der Sozialstaaten zur Ursache und zum Ziel und hat natürlich nach außen die wettbewerbspolitische Positionierung Europas zum Ziel. Und das, was wir zurzeit erleben an zunehmend aggressiverer Außenpolitik, Außenwirtschaftsbeziehungen von Europa ist Ausfluss dieser wettbewerbspolitischen Restrukturierungsstrategie unter dem Namen Lissabonner Strategie. Zweiter Punkt. Wer soll das machen? Oder wahrscheinlich interessanter, wie sieht es denn mit den Gewerkschaften aus? Um es gleich vorwegzunehmen, auch ich bin der Auffassung, die Gewerkschaften sind bisher äußerst unzulänglich ihrer Rolle, die sie in diesem Prozess haben müssten, gerecht geworden. Warum? Die Gewerkschaften sind nach 10 Jahren offenem Neoliberalismus und etwa 10 Jahren neuer Sozialdemokratie, die von der Schädlichkeit mit Blick auf Sozialstaat und Gewerkschaften eher schlimmer als besser war, in der strukturellen Defensive. Strukturelle Defensive ist machtpolitisch gemeint. Das heißt, die Gewerkschaften haben an Mitglieder, an Macht verloren, Aber strukturelle Defensive ist auch analytisch gemeint. Wir als Gewerkschaften haben große Probleme, die Rasanz und die Qualität dieser Entwicklungen, die sich in den einzelnen Ländern auf Europa, auf der globalen Ebene abspielen, hinreichend analytisch zu durchdringen. Und eine hinreichende analytische Durchdringung ist die Voraussetzung dafür, eine adäquate Politik zu machen. Es hilft uns und tröstet uns nur wenig, dass es nicht nur uns so geht, sondern ich glaube, dass auch die globalisierungskritische Bewegung und alle anderen Akteure ähnliche Probleme haben. Jetzt gibt es für die Gewerkschaften drei theoretische Optionen, wie sie reagieren können. Das eine ist sozusagen, sie orientieren sich in so eine Art wettbewerbspolitischen Kooperatismus auf nationalstaatlicher Ebene. Das heißt, man sagt, die Globalisierung, die Europäisierung der Gewerkschaftspolitik klappt sowieso nicht. Wir sind gut beraten, wenn wir überhaupt das organisationspolitische Überleben organisieren. Also versuchen wir sozusagen Wettbewerbsbündnisse auf nationalstaatlicher und betrieblicher Ebene zu machen. Es gibt viele Gewerkschaften, die tun das. Das scheint auf den ersten Blick auch interessant, weil zumindest als Organisation kann man da eventuell überleben. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich nicht groß erläutern, warum das eine völlige Sackgassenstrategie ist. Spannender ist die zweite Strategie, mit der ich aber auch Probleme habe. Die will ich mal nennen sozusagen einen etwas naiven kompensatorischen Internationalismus. Heißt Folgendes. Es gibt auch eine Tendenz zu sagen, naja, wir kriegen in den Betrieben, wir kriegen nationalstaatlich nichts mehr gebacken, also machen wir jetzt auf Attack. Das heißt, wir nennen uns einfach um und wir machen jetzt soziale Bewegung, beteiligen uns an den europäischen, den Sozialforen auf globaler Ebene und so weiter und so fort. Die Strategie ist deutlich sympathischer und hat deutlich richtigere Elemente, aber sie hat auch einen großen Pferdefuß. Und dieser Pferdefuß besteht darin, eine Gewerkschaftsbewegung, die in den Unternehmen, in der Konfrontation mit dem Kapital, in der Konfrontation mit den Nationalstaaten nichts mehr hinkriegt, wird auch auf globaler Ebene kein wichtiger Player sein. Das heißt, wenn die Gewerkschaften sozusagen, weil sie in den Unternehmen, auf der betrieblichen, in den Verteilungskonflikten mit dem Kapital und mit den Nationalstaaten sozusagen Schritt für Schritt an Boden verlieren, glauben, das ausgleichen zu können, indem man diese Ebenen überspringt und einfach nur noch global tätig ist, rennt auch in der Sackgasse. Also die große Herausforderung ist jetzt die, wie gelingt es, über die Steigerung von Kraft und Macht in den Kernfeldern gewerkschaftlicher Interessenvertretung, und das sind die Auseinandersetzungen mit dem Kapital und das sind die Auseinandersetzungen mit den nationalstaatlichen Regierungen, die Kraft zu gewinnen, die man dann transnationalisieren muss auf die europäische und auf die globale Ebene. Da gibt es eine Reihe von Diskussionen, die zurzeit geführt werden, und auch da will ich abschließend nur drei Punkte nennen. Punkt 1, es gibt, ich finde bei der IG Metall, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Verdi und bei anderen, wieder ein gesteigertes Bewusstsein darüber, dass die einzige Chance, die die Gewerkschaften für eine Repolitisierung, für eine Wiedererstarkung haben, die Mobilisierung und die Aktivierung und das Setzen auf konfliktorientierte Interessenvertretungspolitik mit und für die Mitgliedschaft ist. Die Gewerkschaften haben keine andere Machtressource als ihre Mitglieder, und sie können diese Machtressource sozusagen nur aktivieren, wenn sie eine mobilisierungsorientiertere, konfliktorientiertere Strategie fahren. Da gibt es positive Ansätze, die sich auch schon in Mitgliedererfolgen positiv niederschlagen. Zweitens. Ich glaube, dass es auf europäischer, aber auch auf globaler Ebene so etwas braucht wie einen Akteur, den ich bei anderer Gelegenheit mal als Mosaiklinke bezeichnet habe. Mosaiklinke heißt, das ist ein sehr heterogener Akteur, der sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Organisationen und Bewegungen, Gewerkschaften, Intellektuellen, globalisierungskritische Bewegung, Selbsthilfeinitiativen der Opfer der neoliberalen Modernisierung. Und der eins insbesondere hinkriegen muss, nämlich vor dem Hintergrund der ungeheuren Vielfalt und teilweise gegensätzlichen Organisations- und Entwicklungskulturen trotzdem gemeinsame politische Aktivitäten entwickeln zu können. Das ist nicht einfach. Die Gewerkschaften sind ein ganz anderer Verein als ATTAC. ATTAC ist ein ganz anderer Verein als viele Arbeitsloseninitiativen hier und überall in Europa. Und die Intellektuellen sind nochmal eine Sache für sich. Und wenn man dann noch darüber nachdenkt, und meiner Auffassung nach sollte man das, wie man auch die Teile der linken Parteien, die offen bereit sind, an sowas mitzuwirken, mitintegriert, dann kann man sich vorstellen, welche Kulturen, welche unterschiedlichen Organisationsmodelle und so weiter da aufeinanderprallen. Und wahrscheinlich, und das ist mein Abschlusssatz, wahrscheinlich wird die Schlüsselressource einer solchen Mosaiklinken die sein, gegenseitige Organisationskulturen und Traditionen zu respektieren und trotzdem im Sinne einer politischen Arbeitsteilung sozusagen an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, das meiner Auffassung nach von Europa insbesondere ausgehen muss und dann die Chance hat, sowohl in die Nationalstaaten hinein als auch auf der globalen Ebene dafür zu kämpfen, was unverzichtbar ist, nicht ein paar Korrekturen, sondern ein grundlegend anderes sozialökonomisches Entwicklungsmodell. Und das gilt dann für alle Ebenen, global, europäisch und nationalstaatlich. Danke.
Ich bin beeindruckt, 39. Habe ich ein bisschen mehr. Jetzt hat sie 30 Sekunden mehr Satz. Wir machen mit Frau Gebanse weiter. Ich habe schon gesagt, also sie ist Ihnen bekannt. Attac ist schon angesprochen worden. Da kann ich Sie einfach mal so verorten, oder? Ja, kann ich Sie verorten, okay. Dann lassen wir es dabei. Alles andere kann man ja nachlesen. Und es wird jetzt wahrscheinlich gehen um die EPAs, oder?
Auch.
Gut.
Ich bin ja eingesprungen und bin gerade erst fertig geworden. Ich hoffe, das ist jetzt alles relativ konsistent. Wir gucken mal. Also ich werde hier vor allen Dingen als Aktivistin sprechen, einerseits von Attac, andererseits die auch bei den G8-Protesten mitgemacht hat und eben auch als Aktivistin, die in Stop-EPAS-Kampagne aktiv ist. Hans-Jürgen hat mir schon relativ viel vorweggenommen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier klarkomme. Nein, das ist super. Ich bin absolut einverstanden. Auch ich hatte ja heute Morgen ein Plädoyer für die Verbindung der Kämpfe gehalten und Hans-Jürgen hat es ja gerade auch nochmal vorweggenommen. Es gibt auch die Europäische Kommission sieht diese Verbindung und hat es ja auch formuliert, das habe ich heute Morgen ja auch kurz angedeutet. In diesem Konzeptpapier von dem Handelskommissar Peter Mandelson steht eindeutig, in diesem, das da heißt Europe, Global Europe Competing in the World. Da sagt er eben ganz eindeutig, um von anderen Ländern dieser Welt, anderen Regionen dieser Welt Freihandel einfordern zu können, müssen auch wir etwas in die Waagschale werfen zu haben. Und das ist letztendlich die Lissabon-Strategie, die Hans-Jürgen erwähnt hat. Abbau von öffentlichen Dienstleistungen, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Abbau des Sozialstaates und so weiter. Das können wir und sollten wir als Steilvorlage zum Internationalismus lesen. Ob wir Mandelson uns dafür bedanken müssen, glaube ich nicht, aber es ist jedenfalls, steht da schwarz auf weiß, die Verbindung ist gegeben und es ist eben auch eine Einladung an Gewerkschaften, ihre jeweiligen Kämpfe international zu verbinden. Damit meine ich, und auch schon wieder auf Hans-Jürgen bezogen, ebenfalls nicht, dass sie jetzt plötzlich nur in die internationale Ebene gehen sollen. Das gibt es einerseits in der Sozialforumsebene, aber auch in organisatorischer Ebene und da droht es eher zu einer NGOisierung, glaube ich, von Gewerkschaften zu werden und dass Gewerkschaften eben ihre Kampfkraft, nämlich ihre Mitglieder, verlieren dabei. Sondern es geht darum, konkrete Verbindungen in konkreten Auseinandersetzungen herzustellen. In der Praxis ist das allerdings nicht ganz leicht. Es ist ja schon schwierig genug, überhaupt den eigenen Tarifvertrag und die darin enthaltenen Spaltungslinien zu erkennen oder die Kniffe der erlogenen Bahnprivatisierung ausfindig zu machen. Dann den Kampf gegen die Bahnprivatisierung auch noch damit zu verbinden, dass hier ein ehemaliger Staatsbetrieb nun auch noch neben der Telekom und anderen auf die internationalen Dienstleistungsmärkte expandiert und hier zur Privatisierung der Dienstleistungsmärkte drängt. Da muss man schon ein paar Kommata mehr setzen, um das erzählen zu können. Das ist das eine Problem. Ich will aber nicht sozusagen nur auf die jeweilige Konzeption oder Kampagnenkonzeption eingehen, sondern ich möchte aus Nord-Süd-Perspektive eher generelle Fragen praktischer Bezugnahmen stellen und unmittelbare Begrenzungen beleuchten. Ich will auf reale Interessensgegensätze eingehen und Hans-Jürgen fragen, wie wir damit umzugehen haben. Wir wissen ja alle, Deutschland ist Exportweltmeister, dafür braucht es Märkte und Investitionsräume. Im Zuge der kohärenten Gestaltung von Entwicklungs- und Handelspolitik bietet das im Entwicklungsministerium unterstellte GTZ Investitionsveranstaltungen an, die da heißen Afrika, Kontinent der Chancen. Und Angola ist auf diesen Veranstaltungen von besonderem Interesse. Aus der Medico-Arbeit wissen wir, dass Angola eine verheerende Menschenrechtsbilanz hat und ein Wirtschaftswachstum von inzwischen nur noch 18%, es war mal sogar noch mal höher, mit einem ungefähr Null-Effekt ankommen bei der örtlichen Bevölkerung. Die GTZ scheint mit diesen Länderwerbeveranstaltungen dem Wunsch des Bundeswirtschaftsministeriums nachzukommen, denn dieses stellt im Jahr 2005 fest, dass der Wassermarkt, also da bezieht es sich jetzt auf den Wassermarkt, in Deutschland gesetzt ist, nicht aber in Entwicklungs- und Schwellenländern. Im Gegensatz zu den heimischen Märkten seien diese jedoch nicht Customer, also kundengetrieben, sondern Donor-driven, also geberfinanziert. Das Bundeswirtschaftsministerium drängt deswegen darauf, dass die Entwicklungspolitik doch dafür zu sorgen habe, dass in diesen Ländern Absatzmärkte für deutsche Unternehmen entstehen. Das soll heißen, sie soll die Privatisierung der Wasserversorgung fördern und Entwicklungshilfe und Kredite eben an Aufträge an deutsche Unternehmen binden. Bei diesem konkreten jetzt Beispiel, gibt es auch noch andere, aber bei diesem konkreten Beispiel der Wasserversorgung handelt es sich auch um Unternehmen des Anlagen- und Rohrbaus. Und hier kommt nun tatsächlich unmittelbar die IG Metall ins Spiel. Schließlich hängen Aufträge, an diesen Aufträgen Arbeitsplätze für ihre Mitglieder. Hier ist es also, hier gibt es also ein unmittelbares Interesse deutscher Industriegewerkschaften an der heute Morgen vorgestellten Problematik der Freihandelsabkommen EPAS. Und zum Beispiel damit ein unmittelbares Interesse an der Öffnung von Dienstleistungsmärkten oder Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens. Denn das steigert die Chance, dass deutsche Unternehmen von den nun weltweit ausgeschriebenen Aufträgen profitieren. Was machen wir damit, Hans-Jürgen? Und ich sage ganz bewusst, wir. Denn wir dürfen uns diese Interessenspaltung nicht zu eigen machen. Wir müssen den Spieß umdrehen und aus der Defensive herauskommen. Das heißt, internationalistische Antworten auf ein unmittelbares Dilemma finden. Man kann nach dem allessagenden Wechsel von Norbert Hansen in die Konzernführung der DB mit hämischem Zeigefinger auf die Transnet-Mitglieder zeigen oder aber erkennen, dass auch aus einer Nord-Süd-Perspektive uns viel daran gelegen sein muss, dass Gewerkschaften kampffähig und demokratisch werden. Ohne den Schmusekurs von Transnet, getragen von einer Unterdrückung der innergewerkschaftlichen Opposition, wäre die Privatisierung der Bahn wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und es hätte, wie gesagt, einen Megakonzern weniger auf dem internationalen Dienstleistungsmarkt gegeben, jetzt mal abgesehen davon, dass das die Bahn schon vorher gemacht hat, aber der Vereinfachung halber. Mit einer betriebszentrierten Gewerkschaftspolitik à la Huber kommen wir da allerdings auch nicht weiter. Das hat Hans-Jürgen ja auch gerade noch mal deutlich gemacht. Entschuldigung, dass ich das so namentlich benenne, ich darf das ja. ja, Moment, jetzt habe ich mir das hier gestrichen. Ja, sie würden eben auch eine konstruktive Bearbeitung der eben aufgezeigten Spaltungslinie zwischen Nord und Süd verunmöglichen. Wie können wir also mit dieser freundlichen Verschriftlichung vom europäischen Handelskommissar Peter Mandelson umgehen und es in die Praxis umsetzen? Denn hier steht es doch schwarz auf weiß. Die Nokia-Abwanderung hat etwas mit der Liberalisierung von Investitionen in den Freihandelsabkommen EPAS zu tun. Die Drohung, dass öffentliche Aufträge, ich glaube, es ist eine Drohung, öffentliche Aufträge hierzulande nicht an Betriebe gehen, die unter Tarif bezahlen, hat eben einen engen Zusammenhang mit der Forderung der Europäischen Union, dass in den AKP-Staaten staatliche Aufträge eben nur und ausschließlich nach Effizienzkriterien vergeben werden, also fast notwendig unter Tarif, wenn es das da überhaupt gibt. Die Privatisierung der Berliner Stadtwerke hat durch den Verkauf an Veolia, von der auch viele Wasserarbeiterinnen betroffen waren, direkt etwas mit der Wasserprivatisierung in Nairobi zu tun. Hier hat Veolia nämlich auch die Wasserversorgung in der Hand. Aber wenn das so ist, wo bleibt denn dann die Solidaritätserklärung der IG Metall an den Afrikanischen Gewerkschaftsbund, der sich klar gegen die EPAS neulich positioniert hat? Wo bleibt dann aber auch von entwicklungspolitischen Gruppen und bei aller Auseinandersetzung um die Abspaltung von Berufsgewerkschaften die Solidaritätserklärung an die GDL? Von der IG Metall erwarte ich das jetzt nicht. Schließlich hat sie den Leuten wieder Mut gemacht zu kämpfen und seitens MEDON ja zumindest kurzfristig ein Bein gestellt. Oder wo die Solidaritätserklärung von Medico an die Verdi-Kolleginnen in der Pflege. Wir alle müssen in die Offensive kommen und das heißt auch innerhalb der Republik solidarisch zu sein. Das bedeutet auch solidarisch mit jenen zu sein, die sich für eine Politisierung des gewerkschaftlichen Handelns einsetzen. Wie hier internationale Bezugsnamen aussehen können, haben uns erst kürzlich US-Hafenarbeiterinnen gezeigt, die gegen den Irakkrieg streikten, oder die südafrikanischen Hafenarbeiterinnen, die sich weigerten, die Waffenlieferungen an die Regierung Mugabe zu löschen. Ich weiß, der politische Streik, ob nun gegen die Grenze mit 67 oder aus Solidarität, ist in Deutschland nicht erlaubt. Was man aber nicht hat, kann man bekommen. In die Offensive In die Offensive kommen heißt auch, zu üben, uns gemeinsam Rechte anzueignen. Das heißt nämlich auch, gemeinsam die Furcht zu überwinden. Vielen Dank an Wandana, die jetzt leider nicht mehr da ist, die das gestern aufgebracht hat. Aneignung zu üben heißt, gemeinsam ungeschriebene Regeln und geschriebene Gesetze zu überschreiten, die die Ausbeutung von Natur und Menschen absichern. Ich persönlich hatte jetzt das Glück, im Wendland aufzuwachsen. Hier lernte ich, dass sobald sich Menschen persönlich betroffen fühlen, sie weit über sich hinausgehen und eben gemeinsam Regeln übertreten, weil sie moralisch im Recht sind. Oder Regeln und Gesetze übertreten, weil sie moralisch im Recht sind. Hier habe ich von Kindesbeinen an gelernt, dass es eben auch Sparkassenangestellte gibt, die sich auf die Straße setzen, um gegen Atomtransporte zu demonstrieren und plötzlich eben auch der CDU-Bauer Leute mit Dreadlocks in seinem Garten hat kampieren lassen. Letztes Jahr konnten wir solidarische Aneignung in symbolischer Form, aber immerhin auch auf dem G8-Gipfel sehen. Guck mal, ich habe hier noch zwei Seiten. Da haben mehr als 10.000 Menschen gemeinsam Solidarität geübt und 3 Tage lang die Straßen zum Gipfel blockiert, sich sozusagen die Straße angeeignet und sich ihr Recht genommen, ihre Meinung zu äußern. Viele, die dabei waren, ein paar auch hier in dem Saal, schildern die hier erfahrene Solidarität als ein zentrales Ereignis in ihrem politischen Leben. Und nicht nur für die, die dabei waren, waren von der Solidarität und Entschiedenheit von so vielen Menschen beeindruckt. Und plötzlich, im Nachklapp, plant der DGB mit der Antifa Blockaden gegen Nazi-Aufmärsche. Ich habe das ja gerade in der Pause geschrieben, deswegen nur aus dem Kopf mit Rosa Luxemburg. Halbes Zitat hier, wissen wir, dass jeder Fehler, der in einem großen Streik gemacht wurde, 100-mal wertvoller ist als die Erkenntnis im Zentralkomitee. Hat deswegen die Verdi-Führung in diesem Frühjahr den großen Streik abgesagt? Hatte sie Angst, dass die Leute kampferfahrener werden, ihre eigene Macht spüren? Die Macht von Solidarität und Kreativität? Letztendlich die Macht ihres eigenen Menschseins? Wieso kommt die, ich glaube, es war die Verdi-Bezirksleitung in Halle, auf die absurde Idee, den Straßenbahnfahrern zu raten, nicht mit den jeweiligen Verkäuferinnen in der gleichen Stadt auf die Straße zu gehen. Auf die Idee muss man überhaupt kommen. Das mit der Solidarität üben und leben klappt schon also innerhalb von einer Gewerkschaft, nämlich hier Verdi, offensichtlich nicht. Das kann uns nicht egal sein, auch wenn wir nicht mehr die Verdi-Mitglied sind. Es kann uns auch nicht egal sein, dass die Verdi-Publik, also die Zeitung, über weiße, heldenhafte Brunnenbauer in Afrika berichtet, während die Leute im ghanaischen Accra buchstäblich auf dem Trocknen sitzen, weil die privatisierte Wasserversorgung kollabiert ist. Hat Verdi Angst vor zu viel vielleicht internationalistischem Klassenbewusstsein? Schließlich wurden doch auch bei uns Land auf, Land ab die Stadtwerke privatisiert und Stadtwerke fallen in Verdi-Kompetenz. Die kapitalistische Globalisierung wird nicht an ihr Ende kommen, solange wir nicht die Kräfteverhältnisse in unserem eigenen Land substanziell verändert haben. Nicht zuletzt deswegen sollten auch wir, die wir im Nord-Süd-Bereich arbeiten, die Kämpfe um den Sozialstaat nicht als bloße Verteidigungskämpfe abtun, sondern sie sehr ernst nehmen, wie Hans-Jürgen auch schon dargestellt hat, und sie eben auch gemeinsam internationalisieren. Es geht eben darum, die gemeinsame Gegnerschaft zu benennen, den Kapitalismus, und auch wieder von Sozialismus zu sprechen und für ihn zu kämpfen, internationalistisch und demokratisch. Dass das überhaupt sagbar ist, zeigt sich, dass sich bereits viel verändert hat. Lass es uns nutzen. Punkt.
Vielen Dank, Frau Gebanse. Was jetzt schon ein bisschen angeklungen ist, sind ja Projekte, die es vielleicht schon gibt. Jetzt, ich meine nicht die der Großkonzerne zur Privatisierung des Wassers, sondern der Gegenwehr dagegen. Und was wir machen jetzt sozusagen so einen kleinen inhaltlichen Schnitt und kommen jetzt zur Vorstellung von solchen Projekten, erstmal aus einem ganz anderen, hier überhaupt noch nicht angesprochenen Bereich, nämlich aus dem Wissenstransfer. Das macht Petra Buhr, die mitgegründet hat, das vorhin schon genannte Netzwerk Freies Wissen und es derzeit auch managt. Und jetzt uns erklärt, dass es eben Ebenen gibt, wo, wie soll ich sagen, die sozialen Bewegungen, wenn man das so nennen möchte, das ist, ja, könnte zumindest sowas werden, schon in der Vorhand sind und das Kapital, wenn wir diese wunderbare, darf ich das jetzt benutzen? Bitte. Ja, danke, eigentlich in der Abwehrstrategie ist. Petra.
Genau, das war eine wunderbare Einleitung. Ich möchte das Ganze darstellen, ein bisschen am Beispiel der freien Software und den sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerken. Peer heißt in Englisch gleichgestellter, gleichgesinnter Freund. Das sind also Netzwerke unter Freunden und das sind diese Internet-Tauschbörsen, die man immer in den Medien hört. Denn es ist aufgrund einer technischen Veränderung, nämlich der Digitalisierung, ich kann heute verschiedenste Daten auf demselben Datenträger speichern, was es sehr einfach macht, Daten auszutauschen, als eine technische Voraussetzung. Zum anderen die Vernetzung durchs Internet, um den Austausch der Daten auch wirklich weltweit zu gewährleisten. Aufgrund dieser beiden technischen Voraussetzungen ist nämlich eins passiert. Die Produktions- und Distributionsmittel sind in die Hand des einzelnen Menschen gelangt. Sie sind weg aus der Zentralität, weg von den großen Konzernen, hin zu jedem Menschen, der einen Rechner hat, der diesen Rechner ins Internet stecken kann. Und das hat ganz fantastische, gar revolutionäre Folgen eventuell, wenn man so weit gehen möchte. Jochai Benkler, ein amerikanischer Professor, geht jedenfalls so weit und nennt das, was da entstanden ist im Bereich der freien Software oder auch beim Austausch in Peer-to-Peer-Netzwerken, die Peer Economy, ich würde es übersetzen mit solidarische Ökonomie, weil das ein Begriff ist, der hier bei uns relativ bekannt ist, und möchte jetzt in den nächsten 8 Minuten kurz vorstellen, was FOSS und Peer-to-Peer sind, kurz darauf eingehen auf eben gerade diese Abwehrkämpfe, die schon angeschnitten worden sind, speziell zur Musikindustrie, weil sie meiner Ansicht nach im Moment am effektivsten auch die europäische Ebene ausnutzt, bei der wir Bewegungen hinterherhinken. Und am Ende sagen, warum wir alle auch da aufpassen müssen, auch wenn man nur an Entwicklungspolitik interessiert ist, warum man auch sehr genau hinhören sollte, wenn sich was im Urheberrecht verändert, wenn da die Musikindustrie ihre Säbel rasseln lässt, weil ganz einfach da Chancen verbaut werden, ohne dass wir uns überhaupt darüber unterhalten. Als erstes Beispiel, wie gesagt, die freie und Open Source Software. Ganz kurz, das Merkmal dieser Software ist, dass alle oder sehr viele Menschen zum gemeinsamen Vorteil ein globales öffentliches Gut erstellen. Alle heißen in diesem Zusammenhang, das sind sowohl Programmierer, die das in ihrer Freizeit machen, 2 Stunden täglich bis zu 12 Stunden, wie auch immer sie wollen, aber auch große Firmen, die sich daran beteiligen, wie IBM, wie Sun Microsystems, die in der Zwischenzeit Geld investieren, indem sie Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um diesen gemeinsam geschaffenen Code zu vermehren. Dann, wie funktioniert das? Alle heißt nicht, jeder Mann kann da mitmachen, sondern es heißt, jeder, der sich an die Regeln hält. Und da hat diese freie und Open Source Software was ganz Tolles gemacht. Sie hat nämlich ohne eine Revolution einfach auf das aufgesetzt, was schon da ist, nämlich das Urheberrecht, was eigentlich dazu gedacht ist, Wissen zu privatisieren. Damit kann ich mir mein Wissen aneignen oder mein kreatives Werk, was ich erstellt habe. Und dies nutzt die freie und Open Source Software, um dieses Wissen gerade frei zu machen. Sie sagt nämlich, ich gebe eine Lizenz raus und diese Lizenz, die auf dem Urheberrecht basiert, ermöglicht jedem, dieses Gut zu nutzen, weiter zu vermehren, weiterzugeben, anzuschauen, zu verändern und so weiter und so fort, sodass insgesamt dieses globale Gut wächst. Da ist also meiner Ansicht nach ein Stück solidarische Ökonomie schon Realität heute. Ein Beispiel dieser freien und Open-Source-Software sind die eben schon erwähnten Peer-to-Peer-Netzwerke, die letztendlich jedem Rechner zu Hause ermöglichen, weltweit Daten zu verteilen. Das heißt, ich kann auf meiner Festplatte zu Hause etwas abspeichern, ich brauche nicht zu einem zentralen Server gehen. Im Moment, wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie bei Google etwas eingeben, funktioniert das folgendermaßen. Sie geben etwas ein, das Ganze wandert zum Server, zu einer zentralen Stelle. Dort wird irgendwie ein Output generiert und dann kommt die Suchanfrage wieder an Sie zurück. Das ist natürlich sehr fehleranfällig zum einen. Das heißt, wenn der Server da abbrennt, ist der Server eben weg. Und zum Zweiten ist es aber auch sehr zentralisiert und sehr kontrollierbar, denn Google entscheidet, was da nun in diesem Moment draufkommt. Was jetzt passiert durch diese Peer-to-Peer-Netzwerke ist, Ihr Rechner zu Hause kann genau dasselbe wie dieser Google-Server. Er kann nämlich ganz einfach mit einem ganz kleinen Programm weltweit sich mit anderen Rechnern austauschen und Daten hin und her senden. Und da ist in den letzten Jahren ein riesengroßes Archiv entstanden an Musik, Film, Texten, Dokumentationen aus dem Fernsehen und so weiter. Ein riesengroßes Archiv. Wogegen sich natürlich aber, jetzt kommen wir zu den Abwehrkämpfen, die Industrie sehr stark wehrt. Insbesondere die Musikindustrie, Sie kennen vielleicht die Spots, die man vor jedem Kinofilm sieht, versucht sehr stark, diese Peer-to-Peer-Netzwerke einzuschränken und macht damit meiner Ansicht nach eines, sie versucht letztendlich genau diese Produktions- und Distributionsmittel, die wir jetzt einmal haben, die zu diesem ganzen Erfolg der freien Softwarebewegung und der Peer-to-Peer-Netzwerke geführt hat, uns wieder zu entreißen. Das macht sie ganz geschickt. Sie geht nämlich meistens über die internationale Ebene. Sie fängt an mit einem internationalen Vertrag oder geht auf die europäische Ebene. Und das wirkt sich dann letztendlich, stehen wir dann immer hier in Deutschland, sagen, das wollen wir aber gar nicht und sagen, ja, das tut mir leid, wir haben die Verträge schon längst unterzeichnet und wir müssen das jetzt so machen, die ganze Welt macht das so. Und so treiben die das schon seit Mitte der 90er Jahre ungefähr in diesem Bereich. Und das alles, aber immer nur unter dem Gesichtspunkt, die Musikindustrie verliert Umsätze, das ist nicht gut für die Musikindustrie, vielleicht verlieren wir da einige Arbeitskräfte. Was nie in der Diskussion ist, ist die Frage, ja, aber was verlieren wir denn noch? Was bringt uns diese freie Software? Was bringt uns diese fantastische Tatsache, dass wir auf einmal uns in Sekundenschnelle den Zugang zu Wissen haben weltweit, dass wir den Austausch von Wissen ganz einfach, ohne an eine zentrale Stelle zu gehen, gewährleisten können und dass wir uns an der Produktion von Wissen beteiligen können? Das sind drei Chancen, die gab es noch nie auf dieser ganzen, in der ganzen Zeit, die diese Welt besteht, gab es so leicht die Möglichkeit, diese drei Sachen zu machen. Und das ist nicht nur für uns eine Chance, sondern auch sehr viel, denke ich, für Entwicklungsländer, weil da ganz viele alte hierarchische Strukturen aufgebrochen werden in dieser wissensbasierten Ökonomie. Und das ist eben, sind eben die unmittelbaren Chancen, die wir haben und die wir uns im Prinzip, ohne und darüber nachzudenken, durch einzelne Partikularinteressen wieder genommen werden. Und damit... Und ich denke auch, dass dieses ein Beispiel ist, das ist auch der Abschluss, für eine solidarische Ökonomie, die heute schon da ist, wo Menschen, die eigentlich gar nicht so viel mit uns zu tun haben, also die nicht so viel mit Revolution oder Veränderung oder klassischen linken Positionen zu tun haben, solidarische Ökonomie erfahren. Das knüpft so ein bisschen das an, was Frauke gesagt hat mit Heiligen Damm. Die machen einfach was zusammen und erleben, dass das funktioniert. Und das sind Softwareprogrammierer zum Beispiel, die haben nichts mit links zu tun, die wollen Geld verdienen und merken aber da ist was, das ist toll und das machen wir lieber gemeinsam und da funktioniert das besser, wenn ich das antikapitalistisch mache letztendlich. Und deswegen denke ich, dass diese Bereiche auch ein gutes Beispiel sind, das vielleicht noch ausstrahlen kann auf andere Bereiche und ich glaube, ein Beispiel dafür gibt Thomas dann. Ja?
Ich möchte gerne noch einen, obwohl der Thomas dann gleich drankommt, möchte ich noch einen Satz anfügen, um das vielleicht in den Diskussionskontext, den ich hier vermute, zu stellen. Das, was wir jetzt von der Musikindustrie gehört haben, das Gleiche passiert übrigens mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurzeit. Da komme ich her, deshalb weiß ich das. Das ist eigentlich die Privatisierung der Kultur. Das ist der Versuch, das Gleiche, was die Genkonzerne, die Genchemiekonzerne weltweit mit der Patentierung von Leben versuchen, sie wollen uns unsere Kultur patentieren, sodass wir selber nicht mehr drankommen oder nur noch, indem wir zahlen. Das gilt für die Kulturen weltweit. Ich meine, gerade in dem Riesenbereich Weltmusik, da ist das auch so in der Musikindustrie, da werden ganze große Abteilungen aufgebaut, die sozusagen gerade bestimmten westafrikanischen Ländern einfach ihre Kultur entreißen und die privatisieren und sie kommen nur noch dran, wenn sie zahlen. Und die Afrikaner auch, die kommen auch nur noch dran, wenn sie zahlen. Und es gibt natürlich ein paar Tricks, wie man trotzdem drankommt, aber die muss man halt auch wirklich allen sagen auf der Welt, auf dass dieses Projekt der Privatisierung der Kultur nicht funktioniert. Ein Satz in eigener Sache hinten dran. Zurzeit wird der Rundfunkstaatsvertrag, der nächste Entwurf, in den Staatskanzleien verhandelt oder angeschaut. Und dort hat der Privatfunk hineingeschreiben lassen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich aus dem Internet quasi zurückziehen muss. Das heißt, auch die Sendungen, mit denen wir öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, und das nochmal so klar zu machen, von uns allen bezahlter Content. Das ist von uns allen bezahltes Wissen und von uns allen bezahlte Dokumentation und Überblick über das Geschehen in der Welt. Und dieses soll in Zukunft, auch wenn es fertig ist und schon gesendet worden ist, nur noch 7 Tage lang im Internet stehen dürfen und dann wieder rausgenommen werden müssen. Und es gibt dann noch viele, viele andere Fallstricke. Also was da zurzeit gemacht wird, ist, die von uns allen, ähnlich wieder bei der Bahnprivatisierung, die von uns allen gemeinsam gezahlte Infrastruktur und das gemeinsam bezahlte Wissen soll uns wieder entrissen werden. Thomas Gebauer mit ein paar anderen Beispielen, wie es vielleicht doch nicht so schlimm wird.
Nein, nein, das wird jetzt schon auch noch schlimm. Ich freue mich immer, wenn es solche Moderatoren gibt, die Klartext reden. Ich will anschließen an Peter, aber auch an das, was jetzt Florian gesagt hat, mit einem Beispiel aus der Gesundheitsforschung. Darüber ist heute Mittag schon gesprochen worden. Es gibt in der Tat ein globales Netz von Forschungsinitiativen, Forschungsinstitutionen, die sich dran gemacht haben, dringend benötigte Arzneimittel zu entwickeln, um sie Menschen in aller Welt kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Damit, mit diesem Ansatz, soll natürlich das patentgeschützte System der Forschung unterlaufen werden. Und dieses System, auch das ist heute schon gesagt worden, trägt in der Tat dazu bei, dass die Gesundheitsbedürfnisse der Menschen, die keine Kaufkraft haben, die sich keine teuren, also patentierte Medikamente leisten können, systematisch ausgeschlossen werden. Es ist diesem Forschernetz gelungen, mit öffentlicher Finanzierung Malaria-Medikamente herzustellen, die heute wirklich frei von Patenten allen verfügbar sind, sozusagen öffentliche Güter. Und mit diesem Beispiel ist eigentlich nur dreierlei angesagt. Einmal, was Aneignung bedeuten kann, in dem Fall Aneignung von Wissen oder von notwendigen Dingen der Daseinsfürsorge, die man braucht, einfach um Existenz zu sichern. Wer daran beteiligt sein kann, eben nicht nur Menschen von unten, lokale Initiativen, sondern durchaus auch Dissidenten, um den Begriff von Carlo Roth aufzugreifen, der mir gut gefallen hat, Forscher, die kritisch sind, die sich verbünden mit Interessen anderer Menschen. Und es zeigt aber auch, dass die andere Welt ja nicht unbedingt lange gesucht werden muss, sondern eigentlich schon aufscheint, schon da ist in solchen Projekten. Also wir nicht immer nur sagen, sie muss möglich sein oder sie ist möglich, sondern tatsächlich taucht sie in solchen Beispielen auf. Darum ist uns gelegen, wir von Medico wollen versuchen, diese Gegenperspektiven, die sich überall abzeichnen, deswegen sind wir auch nicht so ganz hoffnungslos oder deprimiert in dieser Situation, stark zu machen. Wir wissen nicht genau, wie im Detail die dann aussehen werden, aber so ein paar Umrisse wissen wir schon. Erstens, wir gehen davon aus und sind davon überzeugt, dass dem Elend der Welt heute nur global begegnet werden kann. Nicht zuletzt die Art und Weise, wie auch die sozialen und politischen Rechte im eigenen Land unter Druck geraten sind, und Frauke hat das eben nochmal ausgeführt, macht deutlich, dass die Verteidigung der Existenzrechte, der sozialen Rechte eigentlich nur noch gelingt, wenn man sie auf das Globale ausweitet. Das gilt auch für die Sicherstellung des Zugangs zu Gesundheit. Auch Gesundheit ist heute nur global zu verwirklichen. Man soll sich auch nicht irre machen lassen von all den Unkenrufen, die dann kommen, dass das angesichts der Verhältnisse nicht finanzierbar sei. Das ist alles Irrtum. Gesundheit für alle wäre heute möglich. Dieser zynische Satz, Gesundheit für alle in vielleicht 2000 Jahren, ist purer Zynismus. Es sind längst genügend Ressourcen vorhanden in der Welt, um allen Menschen ein menschenwürdiges und auch so gesundes Leben zu ermöglichen oder den Zugang zumindest zu Gesundheitsversorgung. Ein minimaler Gesundheitsschutz wäre für alle Menschen dieser Welt möglich mit minimalem finanziellen Aufwand. Man rechnet etwa $30 pro Kopf und Jahr. Das ist angesichts der Summen, die der militärisch-industrielle Komplex verschlingt, in Wahrheit wirklich keine große Summe. Das ist nichts. Zur Debatte steht also zweitens nicht die Frage, ob, sondern wie Gesundheit für alle gelingt. Und da sei erinnert an eine Strategie, die durchaus mal von großer Bedeutung gewesen ist, das Primary Healthcare Konzept. Dieses Jahr wird diese Strategie 30 Jahre alt, 78 in Alma-Ater verabschiedet, dann 1979 in Nicaragua richtig zur Geltung gekommen. Dort war innerhalb, weil der politische Wille existierte, innerhalb von wenigen Monaten letztendlich es möglich, Gesundheit für alle maßgeblich zu ermöglichen, aufgrund von demokratischer Beteiligung einerseits, aufgrund der Orientierung an dem Konzept der sozialen Gerechtigkeit und weil es auch so etwas wie einen integrierten Ansatz gegeben hat, weil Gesundheit eben nicht als ärztliche Versorgung nur betrachtet worden ist, sondern im Kontext von Ernährungssicherung, im Kontext von Bildung, im Kontext von Garantie, von Menschenrechten, von lebendiger Kultur und so weiter. Alles das ist mit diesem Primary Healthcare Konzept gemeint. Dieses Konzept ist unter Druck geraten. Es ist von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt worden. Auch das, weil Carlo das angesprochen hatte, ob wir da nicht einen Partner sehen. Wir hatten ihn schon als Partner sozusagen, wir haben ihn wieder verloren, weil andere Interessen stärker geworden sind und so einen Druck gemacht haben, dass hier diese Tendenzen in der Weltgesundheitsorganisation an den Rand gedrängt worden sind, wie eben auch Nicaragua, weil Nicaragua die Gefahr des guten Beispiels gewesen ist. Also deutlich zu machen ist an dieser Stelle, dass wir über eigentlich Vorstellungen und Strategien schon verfügen, dass man darüber nachdenken muss, wie man sie auf die heutige Zeit überträgt, was es zum Beispiel bedeutet, eine solche Strategie wie das Primary Healthcare Konzept anzuwenden auf Situationen von starker Urbanisierung, da ist sicher nachzudenken.
Aber es ist mit Sicherheit klar, dass dieses Konzept in Widerspruch gerät mit mächtigen Interessen und die sind schon benannt heute den ganzen Tag. Ich muss es nicht wiederholen. Es bedarf also des Drucks von unten einer gewissen Gegenmacht, um unseren Interessen Wirkung zu zeigen. Ich will mal Beispiele nennen, wie das von unten gehen kann aus der Arbeit von Medico. Da haben wir zum Beispiel in Nicaragua 200 Familien, die Opfer des Hurricane Mitch geworden sind, die haben alles verloren, Angehörige, Häuser, alles ist Opfer von Schlammlawine geworden. Die haben, sind geflohen ins Flachland, ins Tiefland und haben dort Land besetzt. Das ist der initiale Akt gewesen. Sie haben sich etwas angeeignet, was sie brauchen, um ein neues menschenwürdiges Leben zu entfalten, nämlich Boden. Auf diesem Boden haben sie mithilfe von auch Medico und anderen Häuser gebaut, in der Illegalität. Sie haben angefangen, eigene landwirtschaftliche Systeme zu entfalten, Schulen zu bauen und ein blühendes Sozialwesen entfaltet, wobei der initiale Akt, die Aneignung, in dem Fall die buchstäbliche Aneignung von Land, wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung gewesen ist, um das alles wirklich in Gang zu setzen. Zweitens, in Bangladesch, ein Partner von uns, Gono Shastraya Kendra genannt, GK. Bangladesch, muss man wissen, ist ein Land, was total korrupt ist, wo also die staatlichen Fürsorgestrukturen beileibe nicht imstande sind, etwas für die Menschen oder genügend für die Menschen oder ausreichendes für die Bevölkerung zu erledigen. Aus diesem Mangel heraus blieb den NGOs und dieser gesundheitsbezogenen NGO Gono Shastraya Kendra gar nichts anderes übrig, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie haben das getan. Aus der Situation des Mangels und der Kriegserfahrung heraus haben sie etwas entfaltet, was wirklich einzigartig ist und ihresgleichen sucht. Sie haben nicht nur heute Versorgungsstrukturen für hunderte von Dörfern entfaltet, sondern sie betreiben eigene Ausbildungsstätten, sie betreiben medizinische Fakultäten, sie haben sogar Produktionsstätten für die Herstellung von Pharmazeutika. Also hier bedeutet, was Aneignung auch bedeutet, Aneignung selbst von Produktionsmitteln, die in der Lage sind, die eigenen Kräfte und die eigenen Leute mit wichtigen, essentiellen Arzneimitteln zu versorgen. Ich komme dann auf das nochmal später zurück. Also hier geht es um die Schaffung von Grad von Autonomie. Das sind jetzt alles lokale Kämpfe. Lokale Aktionen, die alle aus ihren jeweiligen Interessenssituationen heraus sinnvoll sind, notwendig sind und unterstützt werden müssen. In Nicaragua die Landfrage, in Bangladesch die Armut, die Korruption. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle letztendlich um Aneignung sich bemühen und um autonome Ausgestaltung dessen, was ihr Leben meint. Da könnte durchaus natürlich auch das Europäische mit hineingeraten, als etwas, was auch in Europa notwendig ist, im Sinne der Verteidigung von öffentlichen Gütern, im Aufbau oder Aneignung von sozialer Infrastruktur, von Dingen, die vielleicht auch in Europa stattfinden können. Und wir stellen uns da schon vor, dass auf diese Weise ein Netz von solchen Akteuren entsteht, von Initiativen entsteht, die über die ins Globale hinaus sich zusammenschließen und dann, und jetzt bin ich wieder bei der sozialen Frage, damit ernst machen und sie von unten, von sich aus ihren Bedürfnissen heraus, in ihren Möglichkeiten heraus zu lösen beginnen. Wir müssen solche Projekte fördern, wir können sie unterstützen, weil darin viel Strategisches, vieles liegt, was, glaube ich, aus dem Elend, was wir erfahren, herausführt. Und das heißt nicht nur, Unterstützung heißt in dem Fall nicht nur Hilfe, vielleicht am allerwenigsten Hilfe, sondern es bedeutet vor allem Austausch von Ideen, das gegenseitige Mutmachen, das sich stabilisieren, in der Unterstützung von Analysen zum Beispiel, wie man die Welt betrachtet, um festzulegen, wo Prioritäten festzumachen sind, also ein gemeinsames Projekt, ein politisches Projekt zu formulieren, das in der Lage ist, die Verhältnisse, wie sie in der Welt existieren, umzuwerfen. Es sind in den Vernetzungen lebt dann nicht nur die Kritik, sondern es lebt auch das, was ich mit Solidarität meine, etwas, was man vielleicht in der Arbeit von Chike in Bangladesch exemplarisch studieren kann. Und da wird auch deutlich, dass trotz dieser Erfolge, die diese Bangladesch-Organisation erreicht hat, sie damit nicht zufrieden sind. Sie haben gesagt, wir können das auf Dauer nur halten. Wir können das, was wir im eigenen Lande oder in der eigenen Region erreicht haben, nur halten, wenn wir uns global erweitern. Und das ist deshalb wichtig, weil hier etwas nicht von Europa ausgegangen ist, nicht, wie Hansi Urban gesagt hat, von Europa etwas sich für die Welt an Bedeutung entwickelt, sondern aus Südostasien. Ein Netzwerk von kritischen Medizinern, von Gesundheitsgruppen, das nennt sich People's Health Movement, hat in Bangladesch seinen Ursprung und hat sich in die ganze Welt ausgebreitet. Es sind auch jetzt inzwischen eben Dissidenten und Gruppeninitiativen aus Europa dazugekommen. Man muss allerdings sagen, dass es schwer ist, Verdi-Gruppen und deutsche Gesundheitsinitiativen in ein solches Netz, in eine solche Zusammenarbeit hineinzubringen. Hier bildet sich so etwas wie globale Gegenmacht. Medico ist Teil dieser Struktur geworden. Wir haben uns dem angeschlossen, weil wir das für wichtig erachten und darin eben eine starke, eine wichtige Perspektive sehen. Wenn wir jetzt über Solidarität reden, dann reden wir an dieser Stelle eben nicht mehr über eine Solidarität für Nicaragua oder für mit irgendjemanden, sondern wir reden über eine Solidarität zwischen diesen Akteuren, die sich in dieser Struktur, auch in dem People's Health Movement, vernetzt haben, sich gegenseitig stützen, austauschen und getragen sind von der gemeinsamen Idee. Das sind indische Gesundheitsarbeiter genauso wie kritische Intellektuelle in Deutschland oder könnten auch Gesundheitsinitiativen in Deutschland sein, dass Gesundheit als öffentliches Gut durchgesetzt werden muss und da, wo es bedroht ist, verteidigt werden muss. Das sind gemeinsame Interessen, die man finden kann und wo man sich nicht gegeneinander ausspielen lassen darf. Ich muss zugeben, dass das wir seit geraumer Zeit auch hier in der Öffentlichkeit darstellen und es unglaublich schwierig ist, dafür zum Beispiel Unterstützung zu bekommen im Sinne von Spenden. Auch hierzulande gilt der Aufbau von Prozessen, die Unterstützung von Prozessen, die Förderung von Netzwerken noch als weniger interessant als zum Beispiel die unmittelbare Hilfe für Menschen in Not. Das ist etwas, was ich appellativ an uns alle richte, deutlich zu machen, dass hier eine Chancen sind, die wichtig sind. Und ein letztes, wenn man dann etwas erreicht hat, wenn man wirklich Gegenmacht oder Gegenpositionen, Gegenmachtpositionen entwickelt hat, ist es unbedingt notwendig, diese abzusichern. Das ist schon vielfach angeklungen, aber auch die Beispiele, die ich genannt habe, machen das jetzt deutlich. El Tanque in Nicaragua, dieses Dorf, was sich in Eigeninitiative gebildet hat, sie haben gekämpft um Landtitel und sie haben sie mit Unterstützung, auch mit solidarischem Beistand aus dem Ausland, gegen die Interessen der USA, gegen Verwicklungen auf diplomatischer Ebene durchgesetzt. Und das ist ein grandioser Erfolg, dass sie heute eine Absicherung dessen, was sie besetzt haben, haben. Zweitens, Bangladesch, es geht nicht nur darum, Verteilungen zu organisieren, also Menschen, die in Armutsbedingungen für ihre Gesundheit zu sorgen haben, etwas in die Hand zu geben, sondern auch dieses rechtlich in Strukturen von solidarischer Ökonomie abzusichern. Was sie gemacht haben, sie haben ein rudimentäres System von Krankenversicherung etabliert. Das, was gerade hier abgebaut wird, wird in Bangladesch aufgebaut, in Eigeninitiative. 8.000 Familien unterhalten für sich ein Krankenversicherungssystem, wo die etwas Betuchteren, das sind Leute, die haben nicht viel Geld, an die gar nichts haben, abzahlen. Also das Prinzip der Risikoteilung, was jede Krankenversicherung, jede Solidarstruktur beinhaltet, dort aus der eigenen Position heraus umsetzen und damit das an Solidarität absichern. Es geht um diese Dinge, die darf man nicht übersehen. Diese Beispiele sind wichtig und ich glaube, wenn man das weiter durchbuchstabiert, kann man zu viel größeren Vorstellungen kommen, die, auch wenn sie utopisch klingen mögen, so etwas wie ein internationales Ausgleichsfinanzierungssystem meinen könnten, dass in der Tat auch die reicheren Länder für die Gesundheitsbedürfnisse der Armen aufkommen, wo also im Globalen etwas über Übereinkünfte hergestellt wird an Struktur, an Institutionen, was nichts mit Staatlichkeit zu tun haben muss, aber mit einer Gesellschaftlichkeit, mit einem Gesellschaftsvertrag, um den Bedürfnissen, die global existieren, entsprechen zu können durch entsprechende Ausgleichsforderungen oder Möglichkeiten. Das mag utopisch klingen, aber ist, glaube ich, das einzige Realistische, was uns möglich ist und wo wir daran arbeiten müssten. Denn eigentlich geht es um nichts Geringeres, als die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und das bedarf eben auch ihrer institutionellen und ihrer materiellen Absicherung. Und dafür wollen wir dann gemeinsam streiten. Vielen Dank.
Was mir so übrig geblieben ist, ist die Grundsatzfrage, wie kommen die verschiedenen Akteure von den verschiedenen Ebenen zusammen? Wenn man Gewerkschaftsbewegungen, die sich wieder an ihre politische Aufgabe und an ihr politisches Mandat erinnert, anders als das vielleicht bei Verdi der Fall ist, die IG Metall ist ja wieder die größte Einzelgewerkschaft vielleicht der Welt, ne? Wenn man ja mal die russische und die chinesische nicht mitzählt. Ja, die nehme ich jetzt nicht so als Gewerkschaften wahr, noch nicht. Ja? Dann ist ja vielleicht von da was zu erwarten. Das heißt, da gibt es auch einen Richtungskampf, das hat Frauke dankenswerterweise schon auch benannt. Und da kann man ja vielleicht auch Unterstützung finden für die Richtung, die man für richtig hält. Das ist das eine. Das andere ist, wenn das, was Petra Buhr macht, sozusagen hier genutzt werden würde. Also wir hätten eigentlich schon alles am Tisch. Ja? Wir hätten die Gewerkschaften, wenn sie sich dann besinnen würden, wo sie herkommen und was sie eigentlich mal wollten. Wir hätten die sich organisierende Zivilgesellschaft, wir hätten internationale Beispiele und wir hätten das Netzwerk, um das allen klarzumachen. Ja. Jetzt würde ich gern wissen, wie wir das alles zusammenbringen.
Wir bleiben hier sitzen.
Wer sagt das?
Die Feinde.
Wir sind schuld. Ja. Wir werden ja gerade beschnitten.
Hans-Jürgen.
Naja, das ist ja das Problem der Mosaiklinken, das ich vorhin versucht hatte anzusprechen. Das ist in der Tat ein großes Problem und ich glaube, das ist noch größer, als es jetzt bei dir so ein bisschen angeklungen ist, weil selbst wenn wir uns daran erinnern würden, wo wir herkommen und was wir mal wollten, das alleine würde noch nicht reichen. Und ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Warum das objektiv ein sauschwieriges Projekt ist. Die Frauke hat ja vorhin auch mit so ein paar völlig berechtigten Seitenhieben gegen die Gewerkschaften ab und zu mal gefragt, wo bleibt denn da jetzt die Solidaritätserklärung, zum Beispiel mit den Menschen, mit den Gewerkschaften in Afrika und so weiter. Ich will das mal folgendermaßen versuchen darzustellen, wie ich das Problem sehe. Es ist in der Tat richtig, auch wir in der IG Metall, meine Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitglieder, die Kolleginnen und Kollegen, die von ihrem Geld Beitrag bezahlen, von dem ich bezahlt werde, arbeiten in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Elektroindustrie und so weiter und so fort. Dort stellen die mitunter Dinge her, die äußerst fraglich sind, die ökologisch fraglich sind, die auch nicht immer für friedliche Zwecke genutzt werden und die zum Teil auch einfach blödsinnigen Konsum darstellen. Wir sind nicht die Einzigen, die solche Dinge machen, aber das ist so. Jetzt verlangen wir von denen, dass sie mit ihrer Gewerkschaft die ökonomische Existenz der Produkte beenden, von denen sie leben. In einer Situation, wo die dann mit Sicherheit kommende Arbeitslosigkeit alles andere als ein Vergnügen ist. Das ist das Problem, um das es geht. Das ist das Problem. Das muss, meiner Auffassung nach, das muss man sich erst mal klar machen. Das ist nicht so einfach. So, trotz alledem, das kann keine Entschuldigung sein, man muss es tun. Was muss man tun, meiner Auffassung nach? Erstens, so pervers wie es klingt, im Finanzmarktkapitalismus ist es eventuell sogar leichter möglich wie früher. Warum? Früher war es noch eher so, dass zum Beispiel von den Sonderprofiten, die in der Automobilindustrie oder in anderen Bereichen mit der Rüstung und so weiter und so fort gemacht worden sind, mehr bei den Beschäftigten ankamen, weil die Gewerkschaften stärker waren, die Betriebsräte stärker waren und sie deswegen direkter profitiert haben von dem Geld, das da gemacht worden ist. Das ist vorbei. Selbst wenn die Unternehmen große Renditen machen mit diesen gesellschaftlich unsinnigen oder schädlichen Produkten, landen die in der Regel bei den Shareholdern oder bei den Managern in den Gehältern. Und trotzdem, obwohl das ökonomisch gut läuft, werden Arbeitsplätze abgebaut und so weiter und so fort. Ich glaube, der erste Schritt wäre der, aufklärend darüber zu wirken, dass es auch vorbei ist, dass diejenigen, die diese Dinge herstellen, selber davon profitieren. Weil weder werden die Arbeitsplätze sicherer, noch kriegen sie automatisch mehr Lohn dadurch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wurde schon genannt. Der Schlüsselbegriff ist Konversion. Es ist für eine Gewerkschaft keine Strategie, einfach zu sagen, ja, dann werdet ihr eben arbeitslos und dann war's das. Sondern eine Strategie muss sein, sozusagen die gesellschaftliche Schädlichkeit dieser Produkte anzuerkennen und sie deswegen zu überwinden, aber auf eine Art und Weise, die die soziale Existenz der Betroffenen nicht gefährdet. Deswegen Konversion. Da sind wir zurückgefallen in den letzten Jahren. Da waren wir zum Beispiel mit Blick auf Kriegsprodukte, auch mit Blick auf ökologische Produkte weiter. Aber unter Massenbedingungen von Arbeitslosigkeit, unter den Bedingungen von Hartz IV, gelten Arbeitsplätze als ein sehr hohes Gut, das man nicht so schnell hergibt. Die Bedingungen sind schwieriger geworden. Ich sage das nicht zur Entschuldigung, sondern zur Erklärung.
Das war die Parole aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Sozial ist, was Arbeit schafft.
Das genau ist die Sackgasse, in die man nicht gehen darf. Das genau ist die Sackgasse. Nicht jede Arbeit ist besser als keine Arbeit und dieser Unsinn. Darum geht's. Deswegen haben wir eine große Kampagne, eine große gesellschaftliche Initiative unter dem Stichwort gute Arbeit initiiert, wo es insbesondere auch darum geht, wie die Arbeit organisiert ist, aber dass die Menschen auch ein Recht haben, nicht nur auf Arbeitsplätze, sondern auch darauf, gesellschaftlich sinnvolle und nützliche Produkte zu machen. So, und der dritte Bereich ist ganz einfach, das ist Solidarität und das ist Kooperation mit den Betroffenen. Aber auch das ist einfacher in eine Solidaritätserklärung reingeschrieben, als in der Wirklichkeit praktiziert. Letzte Anmerkung dazu, um das mal zu illustrieren. Ich bin in Nairobi gewesen, auf dem Weltsozialforum. Die IG Metall hat da ein paar Foren gemacht, ein paar Panels und so weiter und so fort. Ich habe da ungeheuer viel gelernt, zum Beispiel Folgendes. Nicht nur die Sprache ist ein Riesenproblem der Kooperation der deutschen Gewerkschaften mit den afrikanischen Kollegen und Genossen, sondern auch die kulturell unterschiedlichen Herkünfte. Wir Gewerkschaften in Europa sind groß geworden als Erwerbsarbeitsgewerkschaften, als Schützer der lebendigen Arbeitskraft, als Organisation in Auseinandersetzung mit dem Kapital. Die afrikanischen Gewerkschaftskollegen, mit denen wir da diskutiert haben, haben eine völlig andere Identität. Die sind in der Regel groß geworden aus dem Anti-Apartheidskampf oder sie haben ihr Profil entwickelt aus den anti-imperialistischen Befreiungskämpfen. Das entwickelt ganz andere Vorstellungen von Politik, ganz andere Vorstellungen, wie man gemeinsam arbeitet. Und das aufeinander zu bringen und trotzdem solidarisch gemeinsam handeln zu können, ist eine Sache, die muss man immer einfordern. Ich sage das alles nicht, um zu entschuldigen, dass nichts passiert, aber man muss sie realistisch benennen als die Hindernisse und die Hürden, die man dann auch gemeinsam anpacken muss, weil sonst bleibt es auf der verbalen Ebene und man kommt nicht wirklich in die Aktion. Und das ist eine der Begründungen, nicht der Ausreden, sondern der Begründungen dafür, warum es uns auch oftmals schwerfällt. Wie gesagt, da muss man ran, aber man muss das auch akzeptieren, dass das objektiv große Probleme sind.
Frauke.
Also vielleicht nur so ein paar Stichpunkte. Ich hatte es ja auch vorhin versucht darzustellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Erfahrungen gemacht werden. Eben auch, also ich habe neulich einen Film gesehen, den ich allen sehr ans Herz lege. Der heißt Lip oder die Macht der Fantasie. Und was ich darin sehr beeindruckend fand, es geht da um eine Betriebsübernahme. Viele von euch werden das noch kennen. In Frankreich Anfang der 70er. Und was da wirklich beeindruckend war, also war einiges, ein sehr schönes Lehrstück, auch von staatlichem Eingriffen dann, aber was da beeindruckend war, war so kaum, dass sie, also es gab einen Moment der Irritation, als es da, also sie hatten die, die Manager dieses Unternehmens zum Geisel genommen, das hat dann etwas seltsame Situation hergeschafft, sie wurden dann Gottlob auch wieder freigelassen, aber es wurde dann gefragt, was machen wir jetzt damit? Und in dieser Frage, was machen wir damit, war erst ganz große Furcht, um nochmal auf Wanderner zurückzukommen, war ganz große Furcht und plötzlich wurde eine Entscheidung getroffen, nämlich die Uhren zu klauen als Ersatz für die Geiseln. Und plötzlich entstand eine ganz große Solidarität unter diesen Leuten und sie entdeckten, was sie für eine Kraft haben. Sie fingen an zu malen, sie fingen an zu singen, sie fingen an füreinander zu sorgen und ihre eigene Macht darin zu entdecken. Und das fand ich nochmal ganz, und plötzlich sozusagen die Kollegin, die bisher immer nur die Uhr neben ihnen angeschraubt hat, wurde plötzlich eben zu einem aktiven Mensch mit kreativem Potenzial. Und ich glaube, dass ich darin, das ist jetzt sozusagen nur eine Belegschaftserfahrung, aber ich glaube, dass in diesen Erfahrungen von gemeinsamen Kämpfen, wenn Verdi dann zum Beispiel zulassen würde oder auch vorschlagen würde oder fördern würde, dass die Straßenbahnfahrer dann eben auch mit den Verkäuferinnen demonstrieren, das wäre schon mal ein erster Schritt. Also, dass sie das sozusagen nicht tun, sondern ihnen sagen, lernt doch erstmal eure eigenen Kolleginnen kennen, ist sozusagen eins nach dem anderen. Also erstmal sozusagen muss Verdi, glaube ich, lernen, die eigenen Kämpfe miteinander zu verbinden und dann auch vielleicht mal einen Streik zu wagen und sozusagen auch Macht zu demonstrieren. Das ist eine Riesengewerkschaft, die eigentlich großes Potenzial hat und sie demontiert sich in permanent selber. Und dann kann man weitere Schritte darüber, also in diesem Lernen von Solidarität entsteht eben, und darauf nochmal auf den dankenswerten Hinweis von Michael nochmal, dass Solidarität eben nicht nur eine Solidarität aus Interessensgemeinsamkeiten ist, sondern eben auch von moralischer Empörung und die entsteht erst in dem direkten Kontakt und in der direkten Erfahrung von Menschlichkeit. So, und in die entsteht in den gemeinsamen Kämpfen, das ist das eine. Und nochmal zu den afrikanischen Gewerkschaften, das stimmt, sie sind die südafrikanischen Gewerkschaften oder jetzt auch die Ganache, die ich jetzt ein bisschen besser kenne, sind aus entweder Anti-Apartheids- oder Befreiungsbewegung entstanden. Und daraus ist viel zu lernen. Es gibt in Ghana, ist, glaube ich, die Informalisierungsrate, also Beschäftigte im informellen Sektor, ist, glaube ich, bei 85%. Und davon, von den verbleibenden 15, sind dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, 30 gewerkschaftlich organisiert. Nichtsdestotrotz hat der ghanaische Trade Union Congress ein ziemlich großes politisches Gewicht. Sie haben Einfluss auf den Kampf gegen die Mehrwertsteuer, gegen die Benzinpreise, gegen die Wasserprivatisierung und so weiter. Und sie sind eben explizit ein politischer Gewerkschaftsverband. Und davon kann sich allerhand abgeschnitten werden. Und ich glaube auch, noch mal ganz kurz auf Hans-Jürgen zurückzugehen, ich bin die Letzte, die sagt, Leute, lasst einfach eure Sachen fallen, ihr baut Autos. Ich habe noch, also wie kommt ihr dazu, Autos zu bauen? Also das frage ich gar nicht. Sondern es muss eben dann auch, wir müssen dann auch die Frage stellen, in was für einem System werden diese Autos gebaut, wer entscheidet darüber, was gebaut wird, was produziert wird, wie es verteilt wird und wer es konsumiert. Und die Fragen müssen wir damit immer verbinden und dann entsteht auch eine Offensive.
Also zwischen Lipp und heute liegen 30 Jahre neoliberale Politik in Europa. Ich wollte es nur sagen. Und die Gewerkschaft damals bei Lipp, die hat sich sehr wohl als politische Gewerkschaft verstanden.
Aber auch erst in Entwicklung. Also die CGT war jetzt nicht so rühmlich.
Nee, aber die CFDT.
Ja, erstaunlich.
Ja. Ich kenne das, ich habe die damals gewerkschaftlich unterstützt.
Hast du noch eine Uhr?
Ich habe noch eine Uhr. Ja. Okay, Thomas Gebauer.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt, es ist grandios schwierig, was vor uns liegt. Keiner, glaube ich, geht davon aus, dass wir nächstes Jahr die andere Welt dann haben. Das sind schon Projekte, das sind Aufgaben, die vor uns liegen, die ein langfristiges Engagement, langfristige Zeiträume erfordern. Es ist richtig, dass jetzt inzwischen 30 Jahre neoliberale Politik ins Land gegangen sind, in die Welt gegangen sind, die viel Unheil angerichtet haben. Und das Einzige, was uns ja dabei ein bisschen positiv stimmt, dass die Ideologie des Neoliberalismus bröckelt, dass dieser Neoliberalismus nicht mehr unbestritten ist, nicht mehr so unangefeindet ist, wie er in all den Jahren gewesen ist. Also es würde sich heute keiner mehr trauen, das zu sagen, was Margaret Thatcher gesagt hat, there is no such a thing as society, zum Beispiel. Es gibt keine Gesellschaft. Ja. Wer das heute sagt, glaube ich, der würde viel mehr Widerspruch ernten, als es damals der Fall gewesen ist. Hier ist etwas in Bewegung geraten, das macht es politischer und macht es aber auch offener und gibt uns auch Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen, wenn man jetzt an die eigenen Kräfte und die eigenen Leute im eigenen Land denkt, glaube ich, viel Ideologiekritik betreiben müssen. Wir müssen an der Stelle weiterarbeiten. Und müssen zum Beispiel, und das gilt jetzt auch an die Gewerkschaften, an uns alle selbst, glaube ich, über den Arbeitsbegriff nachdenken. Es geht nicht nur darum, ob jetzt Autos produziert werden oder von mir aus Windkraftanlagen, sondern was für ein Arbeitsbegriff überhaupt existiert. Gibt es nur den Arbeitsbegriff im Bereich jetzt der klassischen oder der traditionellen Lohnarbeitsverhältnisse oder gibt es darüber hinaus auch andere wichtige gesellschaftliche Arbeit, wie zum Beispiel die Erziehung von Kindern, alles Mögliche muss man da denken, Ausbildungszeiten, die ja alle in diesem traditionellen Konzept von Gewerkschaftlichkeit nicht gefasst sind. Ich glaube, dass ihr da jetzt langsam herangeht und ein Stückchen weitergeht und sowas wie auch ein politisches Mandat euch erobern wollt, das wäre zu unterstützen. In diese Richtung muss es gehen. Darüber nachzudenken, dass wir da nicht einfach in die Falle laufen, weil ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass die erreichte Produktivität es möglich macht, deutlich mehr Arbeitsverkürzung zu haben und auch eine ganz andere Art von Grundsicherung zu ermöglichen im Sinne von Grundeinkommen, von sozialer Infrastruktur, was jenseits nur der Arbeit und des Arbeitsbegriffes liegen würde. Und das, glaube ich, wäre ein Modell, was eine Ausstrahlungskraft für die andere Welt hätte, wo gerade nämlich das Gegenteil stattfindet, wo die noch existierenden öffentlichen Güter abgeschafft werden. Wenn man dieses Modell hier hätte. Also da ist, glaube ich, etwas zu tun, auch in den eigenen Reihen, weil genau da wird ja die Ideologie. Und das stellen wir ja fest, wenn also dann zum Beispiel Leute, die jetzt Hartz IV bekommen, noch als Schmarotzer verschrien werden. Ja, die also am untersten Ende sind und trotzdem, und das ist, da sind alle beteiligt, auch die Gewerkschaftsmitglieder sind da nicht frei von, dass man da an dieser Stelle mit ganz anderen Arbeitskonzepten aufwarten muss, die natürlich noch zu entwickelt werden müssen. Vielleicht kann man die entwickeln dann, und da komme ich wieder zu etwas zurück, was mir am Herzen liegt, in der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturkreisen. Ich erinnere mich an etwas, was wir 1985 gemacht haben. Das war die Zeit, als erstmals großflächig deutsche Industrieproduktionsstätten ausgelagert worden sind. Textilindustrie, Schuhindustrie. Und ich war auf den Philippinen und habe dort die dortige Produktionsstätte von Adidas, Herzogenaurach, auf den Philippinen besucht. Bin in Kontakt gekommen mit den dortigen Gewerkschaftern, die dann nur zu schnell bereit waren, auch nach Herzogenaurach zu fahren, wo sich ein Widerstand gegen die weitere Auslagerung dieser Arbeitsplätze formierte. Und wo die Filipinos da kamen und sagten, Mensch, behaltet eure Arbeitsplätze. Wir wollen die gar nicht. Das ist ja eine extreme Form von Ausbeutung. Das macht uns hier alles kaputt. Also da ist etwas vielleicht ins Rutschen gekommen an der Stelle, was auch zum Nachdenken bei den Kollegen in Herzogenaurach beigetragen hat. Leider gab es davon von diesen Begegnungen viel zu wenig.
Geht dran noch und dann, ich sehe keine Wortmeldungen, aber würde ganz gerne welche sehen. Okay.
Gleich, aber das Sie. Okay, ich fasse mich kurz. Ich komme eigentlich wieder zurück. Ich finde das alles richtig, was eben gesagt wurde. Was ich ganz wichtig finde und was, glaube ich, im Alltag bei der politischen Arbeit sehr oft verloren geht, ist, dass wir uns eigentlich strategisch auf die europäische Ebene ausrichten müssen. Weil also ich in meiner politischen Arbeit bin so oft auf den Bundestag ausgerichtet. Ich kann mich im Prinzip an den ganzen Gesetzesvorhaben und so weiter des Bundestages totarbeiten, ohne aber ein bisschen politischen Effekt zu erzielen. Und um mehr Kraft zu kriegen, ist es aber wichtig, dass wir Leuten zeigen können, dass die Arbeit, die wir machen und die sie mit uns machen, wenn sie sich beteiligen sollen, Erfolg hat. Und das hat sie heute nicht mehr, wenn wir auf deutscher Ebene arbeiten, weil sehr oft eben die Politik zu 80% ist das, was ich weiß, auf europäischer Ebene entschieden wird. Das heißt, wenn wir 4 Jahre später hier uns im Bundestag über die europäischen Richtlinien Gedanken machen, dann sind wir einfach 4 Jahre zu spät dran. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr viele Leute abschreckt, weil die eben, na gut, die können auch was anderes mit ihrer Zeit anfangen. Wenn das keinen Effekt bringt oder keinen Sinn macht, dann machen die es eben nicht. Und deswegen mein Plädoyer eigentlich für jeden von uns, der in der Organisation arbeitet, meinetwegen 10% seiner Arbeitszeit für europäische Politik zu reservieren. Man muss es, glaube ich, einfach anfangen zu machen. Weil, wie gesagt, man kann sich totarbeiten an dem, was man hier auf nationaler Ebene zu tun hat. Und das war's schon.
So, vielen Dank.